Heute will ich eine Einführung geben in Yoga, in die verschiedenen Yoga-Wege oder Richtungen des Yogas. Yoga aus Indien kommt, hat eine Tradition von oder eine Geschichte von mehreren tausend Jahren. Und heutzutage finden wir einen riesigen Boom an Yoga. Ja, überall gibt es Angebote an Yoga, Yogaschulen und natürlich in vielen anderen Einrichtungen wird Yoga angeboten und das ist wunderbar. Hier an dieser Stelle will ich versuchen, einen Überblick zu geben über die Breite, über die Vielfalt des Yogas mit Hilfe des Konzeptes der 6 Yoga-Wege, so wie es Swami Shivananda definiert hat. Vor ihm hat auch Swami Vivekananda, der bereits vor Swami Shivananda in den Westen kam, die 4 Yoga-Wege definiert. Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga und Raja-Yoga. Und Swami Shivananda hat noch 2 Wege dazu genommen, den Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga. Und da heute Hatha-Yoga so verbreitet ist, macht es eigentlich Sinn, diese beiden auch dazu zu nehmen. Und so beginne ich die Beschreibung des Yogas auch mit dem Hatha-Yoga, der heute am bekanntesten ist. Hatha-Yoga als allgemein Begriff für alle Formen der körperlichen Praxis, wo körperliche Übungen praktiziert werden, auf der Yogamatte, die sogenannten Asanas, in großer Vielzahl, mit einer fast unendlichen Vielzahl, in natürlich auch unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Und natürlich macht es auch Sinn, vorbereitende Übungen dazu zu machen. Die werden in Indien dann Karasanas genannt, also diese vorbereitenden, einfacheren Übungen. Und natürlich Sonnengebet, Surya Namaskar, ja auch ganz wichtig, Tiefenentspannungen oder Entspannungstechniken auch in den Asanas, zwischen den Asanas, vor der Praxis der Asanas manchmal und vor allem am Schluss einer Yogastunde, die sogenannte Tiefenentspannung, ja, Shavasana genannt, eigentlich bedeutet Shavasana Totenhaltung, ja, wo man wirklich körperlich völlig inaktiv ist, aber innerlich im Geiste sehr, sehr wach. Und es gibt dann auch verschiedene Möglichkeiten, was ich während der Zeit der tiefen Entspannung in meinem Inneren denn auch mache. Das sind so die wesentlichen Inhalte einer Hatha-Yoga-Praxis. Und es gibt heute für Hatha-Yoga ganz viele Richtungen. Am bekanntesten vielleicht Iyengar-Yoga, ja, vom großen Meister Iyengar. Dann auch Ashtanga-Yoga, Power-Yoga, Vinyasa-Yoga, die moderneren Richtungen, die Ableger sind von Patabi Choices, Ashtanga Yoga. Dann gibt es auch andere Yoga-Richtungen, die eher sanfter praktizieren. Davon gibt es auch eine große Vielzahl von Richtungen, die eher sanft Yoga praktizieren, wo der Aspekt von Entspannung, Bewusstheit, Atmung ganz eher im Vordergrund steht. Das gibt dann ganz unterschiedliche Richtungen und heutzutage ist es ja sehr beliebt, Yoga-Unterricht in Gruppen zu bekommen und Gruppen von 10, 20 oder auch mehr Teilnehmern zu unterrichten, die dann gemeinsam eigentlich praktizieren, mehr oder weniger das Gleiche mit individueller Anpassung an die Möglichkeiten. Das ist heute sehr beliebt, aber ich persönlich glaube, und ich bin da natürlich nicht der Einzige, habe das ja auch nicht selber erfunden, dass es nicht die Hauptacht ist, sondern dass wie Yoga praktiziert wurde über die vergangenen Jahrtausende, sondern dass es eher einfach eine moderne Form ist, wie Yoga unterrichtet und weitergegeben wurde. Yoga wurde in erster Linie wahrscheinlich in sehr kleinen Rahmen unterrichtet und dann vor allem auch sehr individuell praktiziert. Zum Hatha-Yoga dazugehörend können wir sagen, oder vielleicht erst nochmal allgemein verglichen mit den anderen Yoga-Wegen, ein wesentliches Merkmal vom Hatha-Yoga ist auch, man sagt manchmal, der Weg der Kraft, der Weg der Disziplin, auch der Weg einer gewissen Anstrengung, um eben den physischen Körper, der physische Körper ist hier quasi das zentrale Element, das wir mit Hilfe dieses Yoga-Weges erreichen wollen, das ist der physische Körper. Und der physische Körper neigt zur Trägheit und die will man überwinden zum sogenannten Tamas-Element. Das will man überwinden mit Rajas, mit Aktivität, mit Energie, mit etwas tun. Und das ist eben so ein wesentliches Element vom Hatha-Yoga. Das ist die Disziplin, die es braucht, um es zu tun. Ja. Und ein weiteres Element ist auch das Element der Gesundheit, ne? Der Lebensweise, der Ernährung, die einfach gesund sein soll, um auch die Praxis des Hatha-Yogas zu unterstützen und den Fortschritt in der Hatha-Yoga-Praxis zu unterstützen. Hatha-Yoga, wie jeder andere Yoga, wird traditionell einfach täglich praktiziert. Yoga ist etwas, was praktisch ist. Es ist ein praktisches System. Man will etwas tun, man will etwas praktizieren. Und diese Praxis, ob das dann Meditation ist, Hatha-Yoga, Rituale, Bhakti-Yoga, es ist eigentlich etwas, was man täglich macht. Hatha selbst wird gerne übersetzt mit Ha Sonne, Ta Mond. Und damit wird auch gezeigt oder gesagt, dass man diese beiden Energien, die Sonnenenergie, also die Energie der Wärme, der Hitze, des Antriebs, der Antriebskraft, der Verbrennung, mit den Kräften des Mondes, der Kühlung, der Beruhigung, Kühlung, Beruhigung gegenüberstellen will, also einfach diese beiden Energien in Ausgleich bringen will. Es gibt auch Schriften zum Hatha-Yoga. Die bekanntesten sind Hatha-Yoga Pradipika und Keranda Samhita. Sie sind auch sehr umfangreich. Sie beschreiben Asanas, sie beschreiben Atemübungen, Pranayama-Techniken. Die natürlich ist die Atmung auch ein wesentlicher Teil von Hatha-Yoga, sowohl in den Asanas, aber es gibt natürlich eben auch eigene Atemübungen, die vor allem sitzend praktiziert werden. Aber man kann natürlich auch vorbereitende Übungen im Liegen machen. Es geht beim Yoga im Generellen und auch beim Hatha-Yoga nicht wirklich darum, sich mit anderen Leuten zu vergleichen oder ein äußeres Ziel zu erreichen, irgendetwas zu gewinnen. Ja? Und das macht schon einen sehr wesentlichen Unterschied zu den meisten Sportarten. Man will ja schließlich, ja, man will im Sport gewinnen. Also vor allem im Mannschaftssport, aber auch im Einzelsport, ob das jetzt Fußball, Handball, Volleyball, Basketball ist oder ob das jegliche Form von Leichtathletik ist oder Kunstturnen ist, Eiskunstlaufen, Skispringen, Skifahren, spielt ja keine Rolle. Wir verbinden Sport mit einem Wettkampf und in einem Wettkampf will eine Gruppe oder ein Einzelner andere bezwingen, ja, eine bessere Leistung bringen als andere und diese Leistung wird äußerlich gemessen, wer springt höher, wer springt weiter, wer rennt schneller. Als westliche Menschen haben wir diese Neigung, diese Grundidee mit in eine körperliche Praxis zu nennen, mitzunehmen. Ja, auch wenn ich jetzt ins Fitnesscenter gehe und irgendwie eine Klasse mitmache, also einfach im Fitnesscenter gehe ich dann selber zum Beispiel ins Krafttraining oder ins Konditionstraining. Vielleicht gehe ich auch noch in Gruppenunterricht und gehe dort mit Langhanteln oder Kurzhanteln oder ohne Hanteln, habe ich da irgendwie ein Training. So will ich ja auch irgendwie eine Leistung erbringen. Ich vergleiche mich gerne mit anderen oder eben mit meiner Leistung der letzten Wochen, die ich dann heute versuche zu erhöhen. Ich setze mir Ziele. Was sind meine Ziele im Fitnesstraining? Ja, und was muss ich trainieren? Wie muss ich trainieren? Wie intensiv muss ich trainieren, um diese Ziele zu erreichen? Und damit ist meine Ausrichtung, meine mentale Ausrichtung und meine Intention ist zielorientiert, sie ist leistungsorientiert. Und zwar auf einer physischen Leistung. Hatha-Yoga kann unter Umständen so aussehen und es kann natürlich auch gut Leute geben, die mit dieser Intention praktizieren, aber das ist nicht das Wesentliche. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das sollte man eigentlich komplett weglassen. Ich sage zwar manchmal auch, ja, zu Beginn kann es natürlich sein, dass man Feuer fängt. Ne? Viele Menschen haben hier manchmal jahrelang körperlich nichts gemacht. Es gibt natürlich unterschiedlichste Leute, die zum Yoga kommen. Es gibt fitte Kletterer, ja, die zum Ausgleich Yoga machen, weil das eben dann ruhiger ist und sie mehr bei sich sind und ihnen einen Ausgleich gibt zum Klettern oder zu einem anderen Sport. Gibt aber auch Leute, die sitzen den ganzen Tag im Büro hinter dem Computer, haben jahrelang nichts für ihren Körper gemacht und entdecken dann das Yoga, ah, das kann ich ja machen, das ist eine gute Sache für mich. Und dann plötzlich fangen sie da Feuer, ne, und entdecken da, was sie eigentlich noch alles können. Ja, und benutzen dann quasi auch das harte Yoga, um sich körperlich richtig fit zu machen. Landen dann in einem Power-Yoga-Class oder sogar einem Ashtanga-Yoga, Jivanmukti-Yoga, Anusara-Yoga, bei den sehr fordernden, modernen Yoga-Stilen. Und ich finde das gar nicht verkehrt, wenn die Ausgangslage die ist, dass man nach mehreren Jahren Studium oder beruflicher Arbeit, sitzenden Tätigkeiten einfach den Körper so sehr vernachlässigt hat und dann belebt man quasi den Körper durch eine körperliche Praxis und entdeckt da eigentlich so die Freude und das innere Feuer, was dass der Körper kann ja viel, viel mehr. Das halte ich eigentlich auch für sinnvoll, das kann man gerne so machen, aber es ist nicht die eigentliche Idee vom Hatha Yoga. Ich will mich jetzt körperlich fit machen. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, wenn wir schon davon reden, dass Yoga eine Tradition ist von mehreren tausend Jahren, dass in den letzten Jahrtausenden der Menschheit, ja, 95% oder nahezu fast alle einfach in der Landwirtschaft tätig waren, ne? Oder vielleicht noch im Handwerk, aber alle Menschen haben in kleinen Bauerndörfern gelebt. Und haben von der Landwirtschaft gelebt, direkt. Ja. Jeder konnte irgendwie das Feld bestellen und zu den Tieren schauen, die Obstbäume pflegen. Ja, das war das Wesentliche. Und die Menschen haben draußen gelebt. Ne. Die meisten waren Analphabeten. Die haben jetzt nicht hinter dem Computer gesessen, nicht mal Bücher gelesen und auch nicht was geschrieben, weil sie waren Analphabeten. Man hat dann am Feierabend vielleicht zusammen gesessen, ein bisschen Musik gemacht, ja, Musik. Tanz, das hat es immer vielleicht ist Gesang in irgendeiner Form gegeben, ja, so zum Zusammensein. Aber Sport in unserem Sinn, ja, hat es vielleicht nicht gegeben. Und was ich damit einfach auch sagen will, ein Reisbauer, der jetzt den ganzen Tag auf dem Feld war, braucht vielleicht eine andere Yoga-Praxis, eine körperliche Yoga-Praxis, wohlbemerkt, als jemand, der den ganzen Tag hinter dem Computer saß oder eine andere sitzende Tätigkeit, Schreibtätigkeit, Lesetätigkeit hatte. Und da haben wir einfach den ganzen Tag anders verbracht. Und so gesehen halte ich das eigentlich ja, für eine sinnvolle Möglichkeit, den Hatha Yoga auch dafür zu benutzen, zu sagen, okay, ich mache Hatha Yoga sportlich, ich will nicht die Spiritualität vernachlässigen, aber ich anerkenne einfach, ich habe einen Tagesablauf, der so viel sitzende Tätigkeit hat, ja, wo ich den Körper so überhaupt nicht fordere und ich will meinen Körper auf eine gesunde Art und Weise einfach auch fordern, ja, damit er auch was machen kann. Ich bin noch jung und mache das jetzt mit dem Hatha Yoga. Dann entspricht zwar mein Hatha Yoga nicht der traditionellen Praxis der letzten Jahrtausende, aber es ist vielleicht ganz gut, das für mich, ja, wenn ich jetzt auch noch jung genug bin, das zu machen, auch eine fordernde Yoga-Praxis zu machen. Man muss aber sehr gut schauen, ne, für wen ist das angemessen, wer will auch wirklich täglich intensiv praktizieren, ja, und wer will das eher etwas sanfter angehen oder vielleicht einmal pro Woche oder zweimal pro Woche eine etwas intensivere Praxis zu machen und an anderen Tagen dann wirklich eine sanftere Praxis, eine bewusste Praxis, die mehr noch Elemente der Entspannung, der Körperwahrnehmung, der Bewusstheit, der Atemintegration im Vordergrund hat. Wir haben einfach eine große Vielfalt heute und es ist jetzt nicht das Ziel meines Vortrages, die eine Form des Yogas gegen die andere auszuspielen oder aufzuwägen, sondern einfach mal diese Vielfalt anzunehmen und einfach da versuchen, mehr die Ganzheit des Yogas in den Vordergrund zu stellen und dafür will ich eben auch über die anderen Yoga-Wege sprechen. Also nochmal zusammenfassen, Hatha Yoga als Überbegriff jetzt für die körperliche Praxis mit Schwerpunkt Asanas, Surya Namaskar, Entspannungstechniken, Atemübungen, ergänzend dazu auch mit einer Gesundheitslehre, die die Ernährung, aber auch die allgemeine Lebensweise umfasst. Ja, und Schriften dazu, Girandasamhita, Shiva Samhita gibt es auch, Goraksatakam habe ich vorhin noch nicht erwähnt, aber vor allem auch Hatha Yoga Pradipika und Garandasamhita, die auch Asanas beschreiben, relativ kurz, ne, verglichen mit den heutigen Büchern, die wir haben, ist es relativ kurz erklärt, die Asanas, ne, aber es ist alles dort zu finden. Manchmal wird auch gesagt, Hatha Yoga ist sozusagen die vorbereitende Praxis für andere Yoga-Wege, die als mehr fortgeschritten vielleicht angesehen werden oder die als die geistigen Yoga-Wege gelten, wie Jnana-Yoga und Raja-Yoga, die beiden Yoga-Wege der Meditation, oder auch Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie, wo man einfach sagt, okay, Hatha-Yoga ist die Vorbereitung, wenn ich mich dann täglich setzen kann, zu meditieren eine Stunde, dann oder für intensives Pranayama, fürs Kundalini-Yoga oder für Meditation, ja, wenn ich das tun können will, muss ich meinen Körper vorbereiten. Die wenigsten können sich einfach ruhig hinsetzen für eine Stunde oder sogar mehr. Also wäre auch da Hatha Yoga angebracht, jetzt als Verwendung, quasi als Vorbereitung für fortgeschrittenere oder, ja, man sagt gerne, fortgeschrittenere Yoga-Wege. Gehen wir zum nächsten Yoga-Weg, Yoga-Weg Kundalini-Yoga. Es gibt verschiedene Kundalini-Yoga-Richtungen. Die sind auch nicht alle gleich. Es gibt die ganz berühmte 3HO-Richtung, die mehr eine Sushi-Tradition entspricht. Sufi, Sushi, meine Fresse nochmal. Oh je, das war der Versprecher. Hm? Okay, nicht eine Sufi-Tradition. Ja? Dem entspricht, ich will heute mehr über den Kundalini-Yoga sprechen, der mehr auf Hatha-Yoga aufbaut, der also eigentlich auch Asanas verwendet, und die vor allem die Pranayama-Techniken des Hatha-Yoga sehr, sehr erweitert und den Schwerpunkt der Kundalini-Yoga-Praxis auf Pranayama setzt. Wenn wir die Hatha-Yoga-Pradipika lesen, dann merken wir dort, haben wir einen ganz großen Teil über Pranayama. Ja, und da wird also von Pranayama-Techniken gesprochen, wie der Wechselatmung, wo man dann 40 oder 80 Runden praktiziert, das in Zeiten, also für Leute, die jetzt regelmäßig täglich praktizieren und ein paar Jahre, die werden so langsam atmen, also die brauchen lange, um auch nur alle diese Atemübungen zu machen. Dafür gehen also locker 1-2 Stunden pro Tag nur für Atemübungen. Im Kundalini-Yoga ist die Atmung im Vordergrund, weil die Atmung das Prana bringt, also das Prana, die Lebensenergie, erhöht. Wir nehmen über die Atmung einfach am meisten Lebensenergie auf und wenn wir die Atmung vertiefen, ja, und intensive Atemtechniken machen, dann können wir einfach sehr viel Prana aufnehmen und dieses Prana eben auch lenken. Im Kundalini-Yoga versucht man dann, das Prana innerhalb der Energiebahnen zu lenken, die man sich eben wünscht. Und man spricht da vor allem von 3 Energiebahnen, Ida, Pingala, Sushumna. Von wo heißt es, Ida ist die Mondnadi. Wir hatten bereits bei Hatha-Yoga diese Sonne-Mond-Idee. Ida ist also die Mondnadi. Und Pingala ist die Sonnennadi, manchmal auch Surya-Nadi genannt. Surya bedeutet Sonne. Und diese beiden stehen dann wieder für die beruhigenden, besänftigenden, kühlenden Kräfte Ida oder Parasympathikus und Sympathikus, also aktivierend, verbrennend, Pingala-Nadi. Diese müssen ausgeglichen werden und dann öffnet sich auf der energetischen Ebene die Sushumna-Nadi. Und die Sushumna-Nadi steht einfach dafür, für die ausgeglichene Nadi. Hier ist die Energie dann ausgeglichen, oder das Bewusstsein ist ausgeglichen. Und wenn diese Nadi sich öffnet, dann kann das Prana aufsteigen. Und dann sagt diese Nadi, ist im Rückenmarkskanal vom Steißbein bis hinauf zum Kopf, ja, bis hinauf zum Schädeldach. Und fließt da durch und hat auf diesem Weg die sogenannten Energiezentren, die Chakras, Zentren der Energie oder Zentren des Bewusstseins auf, von denen es gemäß der Yoga-Lehre 7 gibt. Und die werden dann durch den Aufstieg der Energie quasi gereinigt, auch erweckt in ihren höheren Eigenschaften. Reinigung ist ein wesentliches Element von Kundalini-Yoga. Es gibt auch spezielle Reinigungstechniken, sogenannte Shat-Kriyas. Da gibt es Magenreinigung, Darmreinigung, Nasenreinigung. Ja, Reinigungstechniken, von denen man sagt, es geht nicht nur um die körperliche Reinigung, sondern über diese körperliche Reinigung werden dann auch die Energiekanäle freigesetzt und so, dass denn auch die Energie viel besser fließen kann. Im Bereich Kundalini-Yoga, Kundalini selbst steht eigentlich dieses Wort Kundala. Kundalini kommt von Kundala und bedeutet zusammengerollte Schlange. Und da geht man davon aus, dass es im Beckenboden, unterhalb vom Steißbein, Also unterhalb des Steißbeins ist eigentlich schon ganz unten, ne? Also da unten beim Steißbein ein Energiezentrum gibt, das so eine sogenannte schlafende Energie ist. Also neben der Energie, der Lebensenergie, die wir Tag für Tag spüren, zur Verfügung haben, die wir durch Schlafenergie regenerieren, die wir durch Atmung, durch Nahrung und durch Aufenthalt in der Natur auch aufbauen können, ja, dass wir noch eine zusätzliche Energie haben, eine schlafende Energie, und dass wir die wecken können und auch wecken sollen, in Anführungszeichen, oder einfach die Möglichkeit haben, durch das Erwecken dieser Energie, ja, dass diese Energie nicht nur einfach eine pranische Energie ist, sondern auch eine Bewusstseinsenergie. Und wenn diese aufsteigt, die Energie, den Energiehauptkanal, die Sushumna entlang nach oben, dann quasi gibt sie den Chakras, diesen Energiezentren, mehr Energie. Diese Chakras werden gereinigt, entwecken ihr höheres Bewusstsein und die Energie kann weiter nach oben fließen. Das ist so ein bisschen dieser Prozess, über den kann man lange sprechen, und diese Kundalini kann, so heißt es auch, wenn man von sogenannten Kundalini-Erweckungen spricht, das ist ein sehr, sehr großes Thema, auch ein bisschen ein heikles Thema, weil es bei sogenannten Kundalini-Erweckungen ja nicht immer alles nur positiv verläuft und reibungslos verläuft, sondern dass diese Kundalini-Erweckung auch Reinigungskrisen körperlicher, aber auch psychischer Natur zur Folge haben kann. Und dass das unter Umständen sogar eine sehr dramatische Wendung nehmen kann und eine intensive persönliche spirituell-therapeutische Betreuung braucht, um da ja, die Prozesse, die in Gang gekommen sind, wieder zu beruhigen und zu integrieren und auszugleichen. Also das kann auch eine sehr dramatische Angelegenheit werden, was man sich eigentlich auch vorstellen kann, ne? Wenn man da beginnt, jeden Tag eine Stunde oder zwei Atemtechniken auszuführen. Und zwar nicht einfach nur sanfte Atemtechniken wie Brahmari. Brahmari ist der Summton. Dieser Summton erzeugt eine sehr gleichmäßige Ausatmung. Der kann auch mit Verschließen der Ohren und weiteren Sinnen praktiziert werden und so quasi eine meditative Vorbereitungsübung sein, die die Aufmerksamkeit, die Konzentration nach innen bringt. Man macht auch sehr intensive Atemtechniken wie Bastrika oder Bastrika verbunden dann auch mit Bandhas und Mudras, mit sogenannten Verschlüssen und Energielenkungstechniken. Man will wirklich dieses Prana, das ist eine ganze Wissenschaft, ja, wie, mit welchen Techniken man dieses Prana erwecken kann und lenken kann. Also da ist dann die Praxis von Asanas ist auch dabei, aber die Asanas werden verstanden als Körperhaltungen, in welchen die Energie, das Prana natürlich entsprechend dieser Körperhaltung dann fließt. Ne? Und dieser Fluss der Energie, des Pranas, wird dann unterstützt in verschiedene Chakras, in verschiedene Nadis und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr exakte Wissenschaft. Und sie hat auch die strengsten Regeln bezüglich Gesundheit und Ernährung. Also es gibt sehr strenge Ernährungslehren, nicht nur kein Fleisch oder so, sondern auch ja, kein Fisch, keine Eier, keine scharfen Gewürze, keine Zwiebeln zum Beispiel. Ne? Und das ist sehr, sehr streng. Ja? Kein Kaffee, keine Schokolade, kein Zucker, keine anregenden Lebensmittel. Wir müssen verstehen, dass wir viele unserer anregenden Lebensmittel zu uns nehmen, um quasi die Trägheit zu überwinden, die im Körper ist. Ne? Es gibt viele Menschen, die brauchen morgens ihren Kaffee, ja? Um dann einfach zur Arbeit zu gehen. Und es gibt ihnen die nötige Energieschub am Morgen. Und wenn das so ist, dann ist es im Moment so. Wenn man den Kaffee weglässt, dann schafft man es ja unter Umständen gar nicht bis ins Büro. Ne? Oder man schläft dann im Büro wieder ein. Ja? Also das ist ja nicht die Lösung. Ne? Aber wenn ich jetzt morgens eine halbe Stunde Atemtechniken mache, ne, zweimal pro Woche ins Yoga gehe, regelmäßig ins Yoga gehe, aufhöre, tamasige Nahrung zu mir zu nehmen, die den Körper eben schwer macht, die Verdauung schwer macht, die mehr Energie verbraucht für die Verdauung, als dass sie liefert, ne, weil sie einfach kein Prana enthält, keine Lebensenergie, Konserven, Futter und so weiter. Ne. Dann kann das natürlich sein, oder ich schlafe einfach zu wenig. Ne, also, ja. Aber wir wissen alle, wenn wir abends frühzeitig ins Bett gehen, lass es mal halt 10 Uhr sein oder sogar noch früher, wenn wir müde sind, dann werden wir irgendwann bei Sonnenaufgang morgens einfach erwachen. Wenn man natürlich ein größeres Schlafdefizit hat, ist es nicht ganz so einfach, aber im Endeffekt, wenn man sich genügend Schlaf gibt, wenn man sich vernünftig ernährt, dann wird der Moment kommen, wo man morgens einfach keinen Wecker braucht, um aufzustehen. Es ist einfach so. Na klar, ich rede jetzt nicht für die, die morgens um 5 zum Haus raus müssen, das ist natürlich schon speziell. Da müsste man dann jeden Abend auch wirklich frühzeitig ins Bett. Ich weiß, das Leben ist nicht so einfach und viele Leute haben auch Schichtarbeiten und so weiter. Aber ich will einfach grundsätzlich sagen, es braucht eine sehr gesundheitsorientierte Lebensweise, aus heutiger Sicht sehr gesundheitsorientiert. Ich möchte dazu sagen, punkto Ernährung, alle die Lebensmittel, die in den letzten 100 Jahren durch die industrialisierte Verarbeitung von Lebensmitteln entstanden sind, wenn man guckt, wo überall Zucker enthalten ist, zum Beispiel, also über Ernährung will ich jetzt nicht anfangen, da habe ich schon so viel darüber mich beschäftigt, das ist ein anderes Thema. Ich will einfach damit sagen, wenn wir auch hier sagen, Yoga ist mehrere tausend Jahre alt, das Industriefutter der modernen Industrienationen ist nicht mehrere tausend Jahre alt. Und wir können nicht uns einfach auf die Position stellen, wir wollen einfach so weiterleben wie bisher, wir machen einfach Yoga und Yoga soll wirken, weil Yoga ist mehrere tausend Jahre alt und hat tausende von Jahren gewirkt. Nee, wir müssen auch anerkennen, dass unsere Lebensweise nicht mehr so ist. Und dann müssen wir einfach wirklich Schritt für Schritt gucken, okay, welche Art von Yoga-Praxis ist für mich gut, wie kann ich, will ich auch, bin ich bereit, die Lebensweise etwas zu verändern, gesünder zu gestalten, damit die Yoga-Praxis ihre Wirkung entfalten kann. Wir müssen natürlich auch unterscheiden zwischen den Menschen, die einfach einmal pro Woche ins Yoga gehen, für sich eine angemessene, gute Praxis finden, das ist eine wunderbare Sache, oder Leute, die einfach 2-3 Mal praktizieren, oder dann denen, die sich wirklich intensiver für diese Sache interessieren und einfach begonnen haben, täglich zu praktizieren. Ob das dann ihre tägliche Meditation ist oder ihre täglichen Hatha-Yoga-Übungen, körperlichen Übungen oder tägliche Atemübungen, was es dann auch immer ist oder eben eine Kombination von all dem, besten Fall, alle drei, je 30 Minuten, dann bist du bei so 90 Minuten Praxis und abends willst du noch ein bisschen was Philosophisches machen. Also ja, wir reden halt davon so eine Sache, wenn man sich denn dafür interessiert halt. Es gibt nicht alles immer nur im Schnellverfahren. Diese ganze Yoga-Sache ist eine individuelle Praxis und sie ist halt nicht einfach nur so in 10 Minuten gemacht, wenn wir jetzt vom integralen Yoga aus gehen und betrachten. Nochmal, Kundalini-Yoga ist, man könnte sagen, die herausforderndste Praxis, die anspruchsvollste Praxis oder sage ich jetzt mal tatsächlich mal die gefahrenvollste Praxis. Und da muss man wirklich exakt praktizieren, man muss gucken, dass man sich einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin besorgt oder einfach auch sorgfältig vorgeht und die Praxis von Pranayama insbesondere einfach langsam in Maßen Schritt für Schritt weiter ausbaut und dafür auch immer wieder zu Lehrern geht, um wirklich bei Leuten zu lernen, die selber jahrelang praktizieren. Also nicht einfach nur aus einem Buch oder einfach nur mal einmal gelernt und dann mache ich das den Rest meines Lebens, weil an dem Tag habe ich das so gut verstanden, wie ich damals konnte und der oder die Lehrerin hat das damals so unterrichtet, so gut sie es konnte und wie es angemessen war für die Teilnehmer, die da saßen. Also Pranayama, wie natürlich auch Hatha-Yoga, Meditation genauso, wenn ich da regelmäßig praktiziere, ist es einfach wichtig, auch immer Lehrer zu haben. Ob ich jetzt hier einmal pro Woche ins Yoga gehe oder eine Meditationsgruppe habe oder einmal pro Jahr in einen Retreat gehe, das sind einfach die Dinge, die wichtig sind, wenn ich da praktiziere. Und auch im Austausch bin mit anderen Leuten, die praktizieren, auch mal ein Buch lese, das ist sehr, sehr wichtig. Aber nochmal gesagt, Kundalini-Yoga ist der heikelste Yoga. Sehr wichtiges Element noch vom Kundalini-Yoga, damit ich das auch vervollständige, sind die Mantras. Das gibt sogenannte Bija-Mantras, Keimsilben, die Energie aktivieren, die direkt Energie aktivieren. Es gibt auch Nada-Yoga, also der Yoga des Klanges, Yantra-Yoga, der Yoga der geometrischen Figuren, über Konzentration auf geometrische Figuren, Laya-Yoga, also da gibt es ganz verschiedene Techniken noch innerhalb dieses Kundalini-Yogas. Ja. Manchmal wird gerade auch im Zusammenhang mit Kundalini-Yoga gesagt, ja, Yoga ist eine geheime Technik. Ja, und es ist klar, dass da gibt es ein Stück weit viele Geheimnisse, ne, in dieser Praxis, aber diese Geheimnisse werden sich dir offenbaren oder wird dir auch durch Lehrer offenbart, wenn du regelmäßig dran bist und regelmäßig Lehrer besuchst. Ne? Aber das kann man dir auch nicht in einer Stunde und in einem Tag, nicht mal in einer Woche, kann man jemandem, der vorher nicht praktiziert hat, einfach alles beibringen. Das ist vollkommen unmöglich. Man muss einfach erstmal atmen. Man muss einfach erstmal atmen, ne? Von der oft flachen Atmung zu einer tiefen Atmung zu kommen, bis zu einer yogischen Vollatmung. Das sind mehrere Yoga, mehrere Jahre Praxis. Gut, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Hari Om Tat Sat.